Es ist völlig in Ordnung, wenn ihr darüber redet, weil es ist wichtig, es auch anzugehen. Ja? Also der Beckenboden kann halt einfach präventiv hier schon was tun. Und auch hier wieder das Thema. Also diejenigen, die jetzt zuhören, gerne jetzt schon beginnen mit Beckenbodentraining. Ja? Man weiß nie, was einem im Leben zustößt oder was passiert. Der Beckenboden wird bei einer Kontraktion durchblutet. Und je höher die Durchblutung ist, desto besser ist es tatsächlich. Ja? Beckenbodentraining kann die Empfindsamkeit bei der Sexualität extrem erhöhen. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer den Beckenboden gut spüren kann, der kann den auch bei der Sexualität, also beim Geschlechtsverkehr auch gut einsetzen. Ne? Nichtsdestotrotz ist es auch für Männer wichtig. Aber ich sage halt mal, die gesamten Themen, was die Frauengesundheit angeht, werden tabuisiert. Also das fängt beim Beckenboden an und hört bei irgendeinem Vaginismus und so weiter auf. Also so viel mit Scham verbunden. Und das schränkt einfach die Lebensqualität der Menschen ein und der Frauen.
Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich, Now, die Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
Heute sprechen wir über ein sensibles sowie häufig tabuisiertes Thema, den Beckenboden. Dazu begrüßen wir in unserem Gesundheitspodcast Franziska Kretschmer. Servus, grüß dich.
Hallo.
Hallo.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns eine gemeinsame Folge für unseren Gesundheitspodcast zu gestalten. Wir sprechen heute tatsächlich, wie ich gesagt habe, über ein seltenes Thema, wo wahrscheinlich der eine oder andere beim Titel gar nicht weiß, um was es geht. Und wir freuen uns sehr, dass wir da mit dir darüber sprechen können, um ein bisschen mehr Input zu geben für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und vielleicht mal vorab, Franziska, kannst du uns ein bisschen erzählen, wie du zu dem gekommen bist? Wie war der Weg dorthin, dass du dich dann tatsächlich um das Thema Beckenboden so spezialisiert hast?
Ja, das ist ein gar nicht so gängiger Weg, weil häufig passiert es ja häufig, ja, Beckenboden wird dann meistens mit Schwangerschaft oder Geburt verbunden. Man muss dazu sagen, ich bin noch nicht schwanger und auch noch nicht Mami. Also mein Weg war ein bisschen ein anderer. Ich habe meinen Master im Bereich der ja, Gesundheitsförderung, also Gesundheitsmanagement, Prävention und Sporttherapie gemacht und war dann ganz normal erstmal angestellt als Personal Trainerin oder als Trainerin in einem Studio. Und habe mich dann selbstständig gemacht. Und im Zuge der Selbstständigkeit kommt natürlich dann auch die Frage, naja, auf was könnte man sich spezialisieren? Und kurz davor, das war so ein paar Jahre davor, habe ich die ersten Inkontinenzprobleme selber gehabt. Ich bin Sportlerin, war damals, glaube ich, so 24, 25 Jahre alt, hatte davor 6 Jahre lang eine chronische Blasenentzündung. Und die Ärzte haben nichts gemacht, außer tatsächlich mir regelmäßig Antibiotika verschrieben. Und ja, die ist dann so weit dann ausgeartet, dass ich tatsächlich zweimal im Krankenhaus lag mit einer Hirnbeckenentzündung. Und ja, irgendwie dann bei Belastung, also beim Sport, also ich mache CrossFit und bei Sprungbelastungen ist es tatsächlich passiert, dass dann was in die Hose ging. Und damals war ich 24, 25, damals natürlich ein ganz, ganz großes Thema Inkontinenz, oh mein Gott. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte es selber in die Hand nehmen. Und habe dann mehrere Ausbildungen gemacht. Also ich bin rein Postnataltrainerin, aber auch allgemeine Beckenbodentrainerin. Genau aus dem Grund, dass es halt nicht nur um das Thema Schwangerschaft und Geburt geht, das auch, aber dass der Beckenboden halt da ganzheitlich betrachtet wird und am besten schon vor einer Schwangerschaft. Und ja, als ich dann in die Selbstständigkeit gegangen bin vor über 2 Jahren, war dann für mich klar, dass es das Thema wird.
Ja, schön.
Aber Inkontinenz betrifft es alle, also jung und alt. Männlein, Weiblein, oder ist das jetzt nur bei Frauen so wahnsinnig aktuell, nicht aktuell, aber mehr, dass man sagt, bei den Frauen eher mehr als wie bei den Männern?
Also das Mehr ist halt tatsächlich so, dass eine Frau halt ganz anderen Belastungen ausgesetzt ist wie ein Mann, ja, also einfach tatsächlich durch das Thema Geburt und Schwangerschaft. Mhm. Aber das war total interessant, dass ich das erste Mal mit meiner Gynäkologin drüber geredet hatte, hat sie gemeint, sie findet es super, dass ich Beckenbodentrainerin bin, weil ihre Tochter mit 17 im Leistungssportbereich tätig ist und die Mädels teilweise schon mit 12, 13 Inkontinenzprobleme haben.
Ach. Durch den Sport, ja, oder? Oder genau, durch den Leistungssport?
Genau, durch den Leistungssport. Also gerade in den Bereichen ist es relativ häufig der Fall. Aber auch, ja, wie gesagt, beim Thema Schwangerschaft, Geburt ist es natürlich ein großes Thema. Bei Männern ist es meistens in Kombination mit Prostataerkrankungen, wo dann das Thema Inkontinenz eine Rolle spielt. Im Alter, ja, wenn das Bindegewebe und die Muskulatur generell ein bisschen an Stärke verlieren. Aber ich würde jetzt sagen, es betrifft jeden, in jedem Alter, egal ob jung oder alt, Mann oder Frau.
Man braucht sich auch nicht schämen dafür. Das ist
Das
so ein
ist ganz, ganz wichtig,
Tabuthema,
genau.
da spricht man nicht darüber.
Ja,
Ja.
ist
Das
nicht
ist
gesellschaftstauglich, ja,
ja.
das.
Und betrifft sehr viele.
Total. Und das ist halt auch einfach das Thema. Deswegen freue ich mich so sehr, heute hier mit euch darüber zu reden, dass dieses Thema halt auch einfach Reichweite bekommt. Und ich möchte hier als junge, sportliche Frau dastehen und sagen, es ist völlig in Ordnung, wenn ihr darüber redet, weil es ist wichtig, es auch anzugehen. Ja, es gibt, ja, nenne da jetzt auch keine Namen, aber es gibt eine super Werbung. Ich schaue relativ wenig Fernsehen, aber die wurde tatsächlich in meinem letzten oder vorletzten Beckenbodenkurs tatsächlich thematisiert. Was macht man denn bei Inkontinenz? Ja, man legt eine Einlage rein. Ja, da werden mal die Ursachen so ein bisschen umgangen und irgendwie die Symptome ein bisschen behandelt, aber tatsächlich an der Ursache ändert sich nichts. Und eine Binde in die Unterhose reinlegen, ist halt tatsächlich keine Vorangehensweise, die ich empfehlen würde.
Ja,
Ja.
stimmt.
Ist auch unangenehm.
Ja,
Genau.
natürlich. Vor allem beim Sport dann natürlich, wenn es
Ja, ganz
oftmals mit dem
blöd.
in Verbindung ist. Wie ist denn, aber was kann man sich jetzt beim Beckenboden vorstellen? Wie ist der aufgebaut? Wie kann man sich das vorstellen?
Also es ist so, dass es häufig genau von dem Beckenboden gesprochen wird, ne? Aber wenn man es genauer nimmt, ist es nicht der Beckenboden, sondern es sind verschiedene Muskelschichten. Also genau genommen gibt es drei Muskelschichten. Es gibt eine äußere Muskelschicht, die verläuft zwischen dem Schambein und dem Steißbein. Die umschließt wie so eine Achterschlaufe die Körperöffnungen. Dann gibt es die mittlere Beckenbodenschicht, die liegt quer in unserem Becken drinne. Und dann gibt es die innere Beckenbodenschicht, die auch wieder längs liegt. Und das ist sozusagen die kräftigste und größte Muskelschicht. Wir müssen jetzt nicht detailliert in die Anatomie reingehen, aber es ist halt so, dass die Muskelschicht mit verschiedenen faszialen Gewebe sowohl ineinander als auch mit den umliegenden Strukturen verbunden sind, also mit der Bauch- und der Rückenmuskulatur verbunden sind. Und das muss man sich immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass halt auch mal Schmerzen im Rücken zu einem verspannten Beckenboden oder einem starken Beckenboden hinweisen können und so weiter. Ja, also das sollte man immer so ein bisschen gucken, dass man nicht nur den Beckenboden betrachtet, sondern natürlich, wenn man jetzt Inkontinenzprobleme beispielsweise hat, sollte erstmal der Beckenboden im Fokus stehen, diesen ganzheitlich zu trainieren. Also das heißt nicht einfach nur anspannen, entspannen und gut ist, sondern tatsächlich auch die einzelnen Muskelschichten erstmal wahrzunehmen. Also der Fokus liegt erstmal auf der Wahrnehmung, dann auf der Kräftigung, aber auch auf der Entspannung und dann auch die Integration sowohl in den Alltag als auch in Sportübungen. Ja,
Also da
bestenfalls
wird
in
jetzt
Kombination.
leichte Übungen auch für zu Hause geben, wo du sagst, du gibst dann Tipps oder du zeigst es und das kann man dann auch jederzeit zu Hause jetzt selber nachmachen.
Genau, das ist es. Also man sollte immer den Beckenboden wie eine normale Muskulatur behandeln. Das heißt, wenn ich jetzt jeden Tag die ganze Zeit Beckenbodentraining mache, ist es natürlich auch kontraproduktiv, ja, weil die Muskulatur einfach auch Regeneration braucht. Dann sollte man den Beckenboden, wie gesagt, erstmal wahrnehmen. Und da redet man so in einem Kraftbereich circa von 30%, ja, vielleicht sogar auch noch unten drunter. Die Kräftigung ist dann zwischen 50 und 100%, wenn man es mal ungefähr, also vom Kraftvorstellung sich man das so vorstellt, und aber auch den Fokus auf die Entspannung liegt. Das heißt, auch zwischendurch wirklich den Beckenboden auch mal die Pause gibt, mal sozusagen durchzuatmen. Und auch dieses Thema Atmung spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle beim Beckenboden, ja, dass die auch wirklich integriert wird. Genau.
Aber es ist ja schon mal interessant, überhaupt zu wissen, um was es da geht, weil ich kenne mich schon auch, glaube ich, relativ gut aus, aber Beckenboden war jetzt für mich auch so ein Thema, wo ich mir dachte, ups, wo ist das jetzt genau? Ich meine, ja, wo es ist, weiß ich schon, aber was ist es genau oder um was handelt es sich eigentlich darum?
Ja, gut, aber wenn man zum Beispiel keine Probleme hat, nie irgendwie, dann kommt man nicht drauf, dass man da jetzt ein Beckenbodentraining macht. Also ich habe nach meiner zwei Geburten habe ich muss ich ehrlich sagen, kein Beckenbodentraining gemacht.
Da war auch geraten,
das Angebot gar nicht da. Es kommt jetzt schon öfter, mehr wird das angeboten auch. Aber bei mir war das so, ich wäre jetzt nicht drauf gekommen.
Aber was sind denn so die eigentlichen Aufgaben vom Beckenboden? Um das vielleicht nochmal kurz klarzustellen.
Also ich glaube, das Allerwichtigste, was man so im Hinterkopf behalten sollte, ist das Öffnen und Schließen. Also das heißt, wenn man sich jetzt mal die äußere Schicht betrachtet, Körperöffnungen, beim Mann ist es der Anus und die Harnröhre, bei der Frau natürlich noch die Vagina, dass man die erstmal wahrnimmt, ja, und dann öffnen und schließen kann. Das ist so die Hauptfunktion vom Beckenboden oder eine der Hauptfunktionen. Dann hat so eine Trage- und eine Hebefunktion. Bei der Geburt, ja, entlässt es ja sozusagen dann auch das Kind. Das heißt, da auch wieder Fokus auf die Entspannung des Beckenbodens, weil wenn der Beckenboden beispielsweise zu fest ist, kann es für die Geburt tatsächlich auch zu Komplikationen kommen. Ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch die Sexualität. Also ohne tatsächlich den gesunden Beckenboden, nenne ich es jetzt. Viele sprechen da von einem kräftigen Beckenboden. Natürlich, je kräftiger der Beckenboden, desto besser ist es auch tatsächlich bei der Sexualität. Aber auch, ich rede ungern von einem zu kräftigen, weil viele versuchen dann, den Beckenboden nur zu kräftigen. Aber wie gesagt, die Entspannung des Beckenbodens ist tatsächlich auch wichtig. Ja. Und das sind so die Hauptfunktionen. Es stabilisiert natürlich unsere Körpermitte. Ja, also wenn man uns jetzt mal so unsere Bauchbereich anschaut, ist der Beckenboden, der rundet das Ganze von unten ab und das Zwerchfell liegt ja oben. Ja, in unserem Brustbereich ist sozusagen der Beginn und unten ist der Beckenboden, der das Becken sozusagen abschließt. Ja.
Okay.
Wie merkt man das, ob ich einen starken Beckenboden habe oder eher einen schwachen? Wie kommt dies zur Geltung?
Es kann tatsächlich beide Symptome gleich sein. Also bei einem zu starken Beckenboden kann es meistens dazu kommen, dass man die gleichen Symptome hat wie bei einem zu starken als auch beim verspannten Beckenboden. Ja. Und auch ein Beckenboden, der beispielsweise Irritationen hat. Also das heißt, Inkontinenzprobleme können einerseits bei zu stark, aber auch zu schwach vorkommen, also bei beiden. Mhm. Bei einer Verspannung merkt man auch gerne mal ein Ziehen im Rücken oder in der Bauchmuskulatur. Einfach so eine generelle Verspannung im Beckenbereich. Und hier rate ich tatsächlich vor allem auch Frauen gerne dazu, einen Beckenboden-Check-up zu machen. Es gibt verschiedene Stellen, wo man sich hinwenden kann. Meistens sind es dann Physiotherapeutinnen, die tatsächlich auch vaginal den Beckenboden untersuchen können und schauen können, wie stark ist denn der Beckenboden oder ist er eventuell sogar verspannt. Ja. Was auch ein großes Thema ist, ist auch das Thema Vaginismus. Das heißt, ein sehr verspannter Bereich im Beckenboden, dass beispielsweise auch eine Penetration kaum möglich ist oder auch eine vaginale Untersuchung bei einem Frauenarzt oder auch das Einführen von Tampon. Das ist dann tatsächlich dann eher so ein Thema beim Vaginismus, wenn der Beckenboden wirklich maximal verspannt ist.
Und wie unterscheidet sich jetzt das von den Geschlechtern zu den Männern? Sagen wir, wie merken, ist mehr oder weniger dann ähnlich? Oder?
Also bei ja so, Männer haben rein theoretisch genau den gleichen Aufbau vom Beckenboden wie die Frau auch. Abgesehen von einer Körperöffnung weniger. Ja, also wenn man es jetzt mal so bildlich, sag ich jetzt mal, darstellen möchte. Sonst funktioniert der Beckenboden bei einem Mann genauso wie bei einer Frau. Also da gibt es eigentlich auch muskulär kaum Unterschiede. Natürlich ist der Aufbau nochmal ein anderer. Männer haben schmaleres Becken als Frauen und so weiter. Aber was den Beckenboden angeht und auch die Funktionen, gibt es da geschlechterspezifisch tatsächlich kaum Unterschiede.
Ja. Er wird nicht so strapaziert wie bei uns Frauen.
Genau, also bei Männern ist es tatsächlich so, meistens ist es eher dann, wenn es tatsächlich mal Operationen an der Prostata, Prostatakrebs und so weiter, da ist dann eine häufige Begleiterscheinung, Inkontinenzthematiken. Da wird dann häufig von den Ärzten empfohlen, bitte danach mit dem Beckenbodentraining zu beginnen. Ich empfehle auch Männern, also sowohl Frauen vor der Schwangerschaft als auch Männer, nicht erst, wenn eine Prostata-OP passiert ist, sondern gerne auch schon davor, mit Beckenboden, Anspannung und Entspannung anzufangen und einfach mal auch die Wahrnehmungsübungen zu machen. Weil wie will ich denn einen Muskel, der beschädigt wurde oder auch Nervengewebe geschädigt wurde, wahrnehmen, wenn ich gar nicht weiß, wie er es vorher angefühlt hat?
Genau, ja.
Das ist halt auch das Thema dann bei einer Rückbildung beispielsweise, wenn dann gesagt wird, so jetzt spannt mal euren Beckenboden an. Kurz nach der Geburt ist es den wenigsten Frauen möglich, den Beckenboden sofort zu aktivieren. Und wenn sie aber in der Schwangerschaft beziehungsweise vor der Schwangerschaft schon versucht haben, den Beckenboden zu aktivieren und genau wissen, ja okay, so fühlt es sich an, so muss es sich anfühlen, dann wissen sie auch, wo sie danach sein müssen, ja, so wie es sich anfühlen sollte. Und das ist tatsächlich, wie gesagt, bei der Schwangerschaft und Geburt so, als auch jetzt beim Mann, was jetzt Prostata-Thematiken angeht.
Ja, aber das ist ja auch grundsätzlich eines unserer Basisthemen, und zwar die Menschen zur Prävention aufzurufen, um vorausschauend etwas zu machen, damit es gar nicht zu einer möglichen Inkontinenzkrankheit oder wie auch immer kommt, sondern wirklich präventiv für die Gesundheit etwas zu tun. Das ist ein Anliegen von uns, wo wir aufrufen möchten. Jetzt hast du es eh schon ein bisschen angeschnitten, aber wie verhält sich denn der Beckenboden während der Schwangerschaft einer Frau?
Also generell durch die Hormone kommt es ja im gesamten Körper dazu, dass Muskeln, Gewebe, Bindegewebe und alles ein bisschen weicher wird, ja. Und häufig merkt man dann spätestens ja zweiten und dritten Semester dann auch schon so leichte Inkontinenzprobleme oder dass man auch einfach häufiger auf die Toilette muss. Und das ist einfach ein Zeichen dafür, dass der Beckenboden sich auf die Geburt vorbereitet. Weil bei der Geburt muss der Beckenboden ja maximal locker sein. Das heißt, er muss ja nachgeben. Bei der Geburt wird der Beckenboden so ungefähr um das Dreifache gedehnt. Dass man sich das mal so vorstellen kann, ja, was eine Frau tatsächlich bei einer Geburt auch einfach spürt oder auch ja durchmachen muss. Und das ist teilweise ja gar nicht so bewusst, ne? Man hörte mal so ein, zwei Sachen, was so bei der Geburt tatsächlich passiert. Wer schon mal eine Geburt selbst erlebt hat, weiß es natürlich, wie es sich ja auch anfühlt und auch wie der Beckenboden sich danach anfühlt. Und bei der Schwangerschaft ist es halt wichtig, dass man ihn einerseits kräftigt, weil viele Gynäkologen raten zur Entspannung des Beckenbodens, aber ich rate auch immer, vor allem im ersten und zweiten Trimester wirklich auch Kräftigungstraining zu machen in der Schwangerschaft, weil der Beckenboden ja auch ein Gewicht tragen muss aufgrund des Babys. Also es hat jetzt nicht nur die Organe, sondern tatsächlich auch das Baby zu tragen. Und dann ab dem dritten Semester schon auch den Fokus wirklich auf die Entspannung mit einem Geburtsvorbereitungskurs beispielsweise zu machen, wo dann auch nochmal das Thema Atmung bei der Geburt angesprochen wird und wo man wirklich dann den Beckenboden wirklich nochmal entspannen kann im Hinblick auf die Geburt. In der Schwangerschaft würde ich, wie gesagt, beides raten, sowohl die Kräftigung als auch die Entspannung.
In Phasen. Also ich kann nur sagen, ich war dabei bei der Geburt meiner Tochter und ich kann das nur jedem anraten, wirklich auch dabei zu sein, und das ist schon ein Wunder. Also das kann man nicht oft genug wiederholen. Es ist schon ein Wahnsinn, was da vor sich geht. Wenn dann natürlich auch alles gut geht, ist es wunderschön.
Was der Körper leistet.
Ja.
Das ist eigentlich so jetzt, also mir war das nicht so bewusst, was der Körper so leistet in dem Moment. Aber es stimmt schon, weil, ja, das ist wirklich ein Wunder.
Also wann fiebert man mit? Ich zumindest.
Ja. Das ist schon, also, wie der Körper da von der Frau so gebaut ist und was er auch aushält. So generell, auch deswegen, während der Geburt, das ist Wahnsinn.
Genau, und deswegen rate ich auch, und vor allem, ich meine, ich bin selber Sportlerin und ich rate wirklich allen Frauen im Wochenbett durchzuschnaufen. Gebt euch wirklich die Pause und die Zeit zur Regeneration. Weil häufig passiert es, dass diejenigen, die zu ambitioniert sind, tatsächlich, der Beckenboden hat ja weniger Schmerzrezeptoren, weil sonst könnten wir Frauen eine Geburt auch gar nicht aushalten, ja. Und das heißt, die ersten Beckenbodensymptome müssen nicht sofort dann bei der Rückbildung passieren, sondern es kann auch sein, dass erst nach einem Jahr die ersten Inkontinenzprobleme auftreten. Und ich rate immer so, also die Rückbildungszeit wird ja in drei Pi mal Daumen, es gibt auch unterschiedliche Angaben dazu, aber ungefähr in drei Bereiche aufgeteilt. Und das eine ist ja das Wochenbett, also 6 bis 8 Wochen nach der Geburt. Da kann man auch schon mit Wahrnehmungsübungen beginnen. Das heißt, man kann im Beckenboden ruhig, wenn ich es immer liebevoll, dieses Hallo sagen, aber auch hier nicht zu sehr Kräftigung gehen. Und dann nach dem Wochenbett kann man schon einen Rückbildungskurs starten. Und hier nochmal wirklich betont, eine Rückbildung ist nicht abgeschlossen mit einem Rückbildungskurs. Ja, also viele denken dann, okay, man hat einen Rückbildungskurs belegt, wenn man einen belegt hat, ne? Und dann heißt es, naja, jetzt ist die Rückbildung ja abgeschlossen. Aber das ist natürlich individuell unterschiedlich. Wie sind die Geburtsverletzungen? Wie sehr hat der Beckenboden tatsächlich gelitten, auch in der Schwangerschaft? Und dann wirklich Step by Step auch gerne mit einer Trainerin oder mit einer, also mit jemandem, der sich dann einfach auch auskennt, dann einen Trainingsplan entwickeln, weil wenn man am Anfang zu viel macht, wird sich das hinten raus in Anführungszeichen rächen. Also es werden tatsächlich oder es können einfach spätestens mit mehreren Geburten dann die Nachwirkungen dann einfach kommen. Ja, und deswegen appelliere ich vor allem auch an Sportler also Sportlerinnen, dass sie erstmal langsam starten und dann Step by Step wieder ins Training reinfinden.
Ja, das habe ich versäumt.
Kann man auch noch nachholen, ja. Also es ist auch immer, ich habe tatsächlich, das war so schön in meinem letzten Beckenbodenkurs, eine Person gehabt, die ich auch privat gut kenne und sie war in meinem Kurs. Irgendwann gesagt, das vor dem Kurs schon, Franzi, ich habe seit 11 Jahren Probleme und Inkontinenzprobleme, also hat dann auch immer Binden in ihrem Höschen drinne gehabt und es ist tatsächlich ein Wunder passiert, ab Zeitbeginn des Beckenbodenkurses hat sie keinerlei Inkontinenzprobleme mehr und die Geburt ist 11 Jahre her, also man kann auch nachträglich noch anfangen, also wenn man jetzt auch gerade an die Zuhörerinnen jetzt gerade, die denken, Mist, jetzt ist es schon zu lange her? Lieber dann jetzt beginnen.
Das kann ich. Ja.
Lieber spät als nie.
Ja. Ja. Genau. Ja.
Stimmt.
Ist jetzt gerade so ein bisschen, stimmt. Ja. Ja, aber jetzt überlegen müssen, weil natürlich eher ein Frauenthema, aber natürlich.
Das betrifft auch Männer.
Natürlich, ja. Ja, natürlich. Aber weil wir gerade über die Geburt gesprochen haben und.
Aber es gibt ja nicht
nur halt mehr Aufklärung her.
Ja, ja. Aber es gibt ja nicht nur bei der Geburt, dass man das Becken. Dass man den Beckenboden trainiert. Es gibt ja auch andere Krankheiten, wo man sagt, okay, das ist wahnsinnig wichtig. Oder wenn ich, weiß ich nicht, Medikamente nehme oder
genau.
Gehört alles dazu, oder?
Genau, wir hatten es ja auch im Vorgespräch auch mal drüber, das Thema Chemotherapie. Ne? Also das war auch einfach ein Punkt, wo es halt auch einfach so ist. Also da erinnere ich mich, sie wird nicht zuhören wahrscheinlich, deswegen kann ich es dir erzählen. Ich hatte das schlimmste Erlebnis tatsächlich mit meiner Oma. Die hat vor 5, 6 Jahren ein Mammakarzinom, also Brustkrebs gehabt. Und wir standen nach ihrer Chemo in Freiburg an der Ampel und wollten gerade zum Auto laufen. Und es lief. Ihre ganze Hose war nass. Ja, und sie hatte Brustkrebs. Ja. Sie hatte nichts im Becken, sie hatte Brustkrebs. Und das war so ein trauriges Erlebnis für mich, dass ich meine Oma mit Mitte 80, da stehen, habe sehen, heulend vor Scham. Und das war tatsächlich für mich ein ganz, ganz, ganz schlimmes Erlebnis. Ich habe sie dann versucht zu beruhigen und habe dann auch gesagt, es ist leider Gottes normal, dass die Chemo natürlich auch Auswirkungen auf das andere Gewebe hat. Ja, also Chemo ist bei Krebs einfach teilweise wichtig, ja, oder ist wichtig. Aber man muss sich auch einfach bewusst sein, dass es ja nicht nur die schlechten Zellen tötet, sondern tatsächlich auch die guten. Und tatsächlich sind Inkontinenzproblematiken häufig Begleiterscheinungen von Chemotherapien. Und das natürlich an meiner eigenen Oma zu erleben, war damals für mich ja, alles andere als schön. Sie hat es zum Glück dann auch in den Griff gekriegt, aber es ist auch einfach in der Hinsicht ein Thema. Ja.
Es bleibt sitzen, ja.
Ja, definitiv. Ja.
Aber was sollte man natürlich jetzt bei einer Chemotherapie, wo der ganze Körper ja wirklich geschwächt ist, sollte man dann auch mit Beckenbodentraining anfangen oder ist das, kann man ja mit leichten Übungen machen, oder? Weil man ist ja dann oft nicht so viel.
Genau. Also hier würde ich auch sagen, individuell. Ja, also ja. Tatsächlich, wenn man eine Chemotherapie hat, dann hat man wahrscheinlich mit anderen Thematiken auch erstmal zu kämpfen. Aber auch hier ist es schon mal gut, mit dem Beckenboden zu arbeiten, ja. Also der Beckenboden kann halt einfach präventiv hier schon was tun. Und auch hier wieder das Thema. Also diejenigen, die jetzt zuhören, gerne jetzt schon beginnen mit Beckenbodentraining. Ja, man weiß nie, was einem im Leben zustößt oder was passiert. Und das ist halt tatsächlich, ich werde auch bei Kursen manchmal gefragt, so nach 8 Wochen geht, oder ging mein Kurs, wir sind gerade ein bisschen in der Umstellung. Und dann wird häufig gefragt, ja gut, jetzt habe ich den Beckenboden trainiert, wie lange muss ich denn das machen? Und ich vergleiche das immer so schön mit einer Kniebeuge. Man macht auch nicht einmal im Jahr eine Kniebeuge und hofft darauf, irgendwie einen knackigen Popo zu bekommen, sondern um den knackigen Popo zu erhalten, muss man regelmäßig trainieren mit einem
Also
guten
bleibt.
Trainingsplan. Genau, dass er so bleibt. Und genau, das ist mit Beckenboden. Also nur wenn man jetzt mit Beckenbodentraining anfängt, bedeutet es das nicht, dass man da nach einem halben Jahr sagen kann, ja gut, das vernachlässige ich das, sondern man sollte den Beckenboden einfach zu einem ganz, ganz wichtigen Bereich unseres Körpers machen und den auch einfach im Alltag und im Sport integrieren.
Kontinuierlich, ja. Gut, Training
Ja.
und Sport sollte man ja vielleicht auch als Gesundheitsprävention fürs Alter sehen, um möglichst lange ein gesundes Leben führen zu können. Und nicht,
Genau.
man natürlich Leistungssport, der
Stimmt mir
Spitzensport ist
zu.
wieder ganz was anderes, aber der trainiert ja sowieso. Aber das Training, das Alltägliche sollte man, glaube ich, schon darauf sehen.
Also brauchst du jetzt ein paar Tipps
Ja,
fürs Beckenbodentraining
die
dann,
hole ich mir
gell?
dann,
So.
ja.
Dass die
Baue ich ein.
Verleihung, genau,
Ja,
siehst
weil du hattest angesprochen die Sexualität vorhin, aber das ist
du.
eher zur Frau gegangen. Spielt beim
Ja.
Mann auch eine Rolle, beide
Ja.
oder? Ja.
Definitiv. Erektionsstörungen beim Mann sind häufig auch tatsächlich Probleme im Beckenboden. Ja. Warum? Der Beckenboden wird bei einer Kontraktion durchblutet. Und je höher die Durchblutung ist, desto besser ist es tatsächlich. Ja. Beckenbodentraining kann die Empfindsamkeit bei der Sexualität extrem erhöhen. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer den Beckenboden gut spüren kann, der kann den auch bei der Sexualität, also beim Geschlechtsverkehr auch gut einsetzen. Ja? Und das ist tatsächlich einfach ja auch ein Bereich, wo auch häufig tabuisiert wird, Sexualität und Beckenboden. Ja? Der Beckenboden funktioniert beim Sex, also ein guter Beckenboden beim Sex ist wirklich das Allerwichtigste, weil wenn der geschwächt ist, hat es tatsächlich auch Einschränkungen auf die Erektion auch beim Mann. Ja, also nicht nur bei der Frau, denn die Probleme durch Verkrampfung oder sonstigem, sondern tatsächlich beim Mann auch durch diese Erektionsstörungen.
Da wird man aber schwer drauf kommen, dass man das jetzt daraus schließt, oder?
Genau. Also natürlich ist es, ne, also Erektionsstörungen haben natürlich auch andere
Ja.
Ursachen, auf jeden Fall. Das ist, wir reden ja hier nur im Bereich des Beckenbodens. Erektionsstörungen können ja natürlich ganz, ganz andere Ursachen noch haben, aber ein wichtiger Teil ist der Beckenboden. Ja.
Auch sehr wichtig. Beckenboden.
Und wie würde jetzt so ein typischer Tipp von dir aussehen, wenn man sagt, okay, man trainiert ja mal oder mal einen Trainingsplan oder möchte damit starten. Was wäre so mal ein Tipp von dir, wo du sagst, so könnte man beginnen?
Also Beckenbodentraining sollte tatsächlich innerhalb entweder von einem Kurs oder tatsächlich im 1:1 angeleitet sein. Ja, also man findet
Okay.
im Internet immer gute Tipps, die dann schriftlich sind. Was ich dann eher empfehlen würde, wären dann mal Videos anzuschauen oder sonstiges, wo man wirklich dann auch erstmal die Anatomie, das ist natürlich jetzt hier in einem Podcast ein bisschen schwierig, dann auch zu verdeutlichen, aber wirklich auch mal die Anatomie des Beckenbodens kennenlernt. Dann starte ich immer gerne mit Abtasten, das heißt mal die Augen zu schließen, mal das Becken komplett abzutasten, mal zu schauen, wo sitzt denn eigentlich der Beckenboden, wenn ich den abtaste, ja, also wo ist mein Becken aufgebaut, wo ist das Schambein, wo ist das Steißbein, wo sind die Sitzbeinhöcker, und diese 4 Punkte geben uns so ein bisschen Aufschluss darauf, wo der Beckenboden sitzt. Und dann kann man mit der äußeren Schicht, das ist aber wichtig, und die äußere Schicht mal anfangen, die einzelnen Körperöffnungen versuchen, isoliert wahrzunehmen. Das heißt, den Anus, die Vagina und auch die Harnröhre mal versuchen, einzeln anzuspannen. Und dann mal zu schauen, ob das überhaupt möglich ist. Ja, meistens ist tatsächlich bei der Harnröhre ist gar nicht mal so leicht, die wirklich zu spüren, oder bei den Frauen auch häufig die Vagina. Und das sind so die ersten, also so beginne ich immer, das sind so die ersten einsteigenden Übungen, um im Beckenboden mal in Kontakt zu treten. Und darauf aufbauend geht durch dann die mittlere und die innere Schicht. Es geht dann wirklich auch in Kräftigungsübungen oder in ganzheitliche Übungen. Um den Beckenboden dann in Übungen zu integrieren, sollte man aber davor erstmal wirklich den gesamten Beckenboden aktivieren können, bevor man ihn jetzt sofort in Übungen integriert. Also das sollte wirklich so systematisch auch aufeinander aufgebaut sein.
Gibt es auch Übungen, die total falsch sind für den Beckenboden, die überhaupt nichts oder wo, was man falsch machen kann?
Da ist sich die Wissenschaft tatsächlich auch ein bisschen mittlerweile ja uneinig. Auch tatsächlich meine Meinungen ändern sich immer wieder. Das ist tatsächlich einfach der Fall, weil die Wissenschaft sich verändert. Das, was ich heute erzähle, kann sein, dass es in 10 Jahren kommend revidiert ist. Das ist halt.
Machen wir dann noch einen Podcast in 10 Jahren.
Genau,
dann
machen wir
noch
einen. Genau. Da ist es halt einfach. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Moment. Jetzt habe ich, was heißt gerade die Frage nochmal?
Ob es Trainings gibt, die für den Becken.
Also nicht, die für den Beckenboden schlägt.
Schlecht oder sogar verletzen kann oder
verletzen,
was?
Genau, oder verletzen, genau. Da ist es tatsächlich so, bin ich jetzt draufgekommen in der Wissenschaft, genau. Das ist zum Beispiel Thema Crunches und Sit-Ups. Ja, also die hat man zum Beispiel total verteufelt noch vor einigen Jahren oder machen auch viele jetzt heute noch. Weil durch eine Rumpfbeuge nach vorne einfach der Druck auf den Beckenboden extrem ist. Ja, es ist diese Rumpfbeuge, wenn man auf dem Boden liegt, nach vorne geht, diese klassischen Bauchübungen. Da bin ich mittlerweile, habe ich keine konkrete Meinung zu, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach individuell abhängig vom Fall ist. Ja, wenn der Beckenboden intakt ist und wirklich gut anzusteuern ist und man den Beckenboden vorher aktiviert und dann in eine kontrollierte Rumpfbewegung reingeht, ist es meiner Meinung nach verträglich und ist auch in Ordnung. Wenn man natürlich in der Schnelligkeit arbeitet, den Beckenboden sowieso gerade schon Beckenbodenprobleme hat oder Rektusdiastasenprobleme, das heißt, wenn die Bauchmuskelstränge nach außen treten oder generell einfach Inkontinenzthematiken vorherrschen, dann würde ich von solchen Übungen abraten, sondern eher, ja, und es ist halt einfach so, ich bin halt funktionelle Trainerin, also ich schaue mir halt den gesamten Körper dann an. Es gibt eine viel funktionellere Übung als jetzt ein Sit-Up oder ein Crunch. Das heißt, auch mal eine Plank zu machen, sowohl eine gerade Plank, also eine Unterarmstütze, eine Seitplank, um auch die tiefe Bauchmuskulatur zu trainieren. Ja. Weil viele denken, na gut, ein schöner Sixpack, man trainiert die gerade Bauchmuskulatur. Viel wichtiger ist aber die tiefe Bauchmuskulatur, also der Transversus Abdominis, der quer in unserem Bauchraum liegt und auch die seitlichen Obliquen, die sind wichtig auch zu trainieren.
Aber mir fällt jetzt, wo du das sagst, gerade ein, dass die meisten Trainingspläne jetzt tatsächlich ohne Sit-Ups und Crunches schon sind, oder? Also jetzt, wo ich gerade so nachdenke.
Also wenn wir uns aufwärmen für das Thai-Boxen vorher, dann sind meine Lieblingsübungen der seitliche, also Stütze.
Seitstütz.
Ja. Und der ist wirklich, über alles andere kann ich hinwegsehen. Der ist wirklich das Schlimmste. Also da bin ich, aber man ist danach froh, wenn man es geschafft hat.
Ja, genau. Es sind auch wirklich super Übungen, ja. Und tatsächlich, was ich auch immer gerne mache, sind im Stand vorgeneigte Übungen. Das heißt, ein ganz einfaches, ohne Gewichte, ein ganz einfaches Armheben. Das heißt, Oberkörper ist nach vorne geneigt, Beckenboden und Bauch ist aktiv. Und dann einfach mal die Arme in die Luft nehmen und schauen, dass man die Körperspannung halten kann. Oder in einen Vierfüßlerstand gehen und dieses typische Bird Dog. Das heißt, der linke Arm streckt sich aus und das rechte Bein. Ja. Und man versucht nicht ins Hohlkreuz zu gehen, sondern den Rücken gerade zu halten und die Bauchmuskulatur da auch zu halten. Also das sind halt tatsächlich einfach super Übungen, um den Beckenboden auch zu stabilisieren. Und natürlich gibt es auch Übungen, wo ich jetzt sage, die sind natürlich, wenn man eine Beckenbodeneinschränkung hat, nicht wirklich produktiv und förderlich. Ich mache CrossFit, ich bin Läuferin. Das sind alles ja einfach Sportrichtungen, die natürlich jetzt nicht gerade den Beckenboden fördern. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, man muss isoliertes Beckenbodentraining machen. Und wie gesagt, ich hatte vor einigen Jahren auch meine Schwächen. Ich kann ohne Probleme auf eine Box hochspringen, ich kann normal laufen gehen, sonstiges und hat keinerlei Beckenbodenprobleme. Ja, also deswegen nur, weil man dann Beckenbodenprobleme hat, es gibt ja auch viele Leistungssportler, Crossfitterinnen, die auch Kinder bekommen und danach wieder ganz normal in ihren Sport zurückgehen. Und also es ist alles wieder möglich. Und ja, hier auch nochmal sehr deutlich gesagt, nur weil man jetzt gerade im Moment Inkontinenzprobleme hat oder Einschränkungen im Beckenboden hat, heißt es nicht, dass man nicht mehr in seine gewünschte Sportart zurückkehren darf oder kann.
Das
oder
ist die gute Message.
Dass das nicht mehr aufhört. Also das ja. Inkontinenz kann ja auch wieder vorbeigehen, oder? Das muss ja nicht heißen, dass ich das jetzt bis zu meinem Lebensende habe. Also,
Nein. Also man muss es halt gezielt angehen. Das ist halt einfach das, man muss, also man soll da besser präventiv arbeiten, aber natürlich dann auch, wenn die Einschränkungen schon da sind, spätestens dann wirklich das angehen und nicht warten, weil wenn man den Beckenboden nicht trainiert und nicht angeht, wird es natürlich nicht besser werden. Die Symptome werden immer deutlicher, bis es irgendwann tatsächlich gar nicht mehr gehalten werden kann. Und da reichen dann auch ein paar Einlagen nicht mehr.
Jetzt hast du übers Laufen gesprochen. Wir nehmen den Podcast gerade Ende März auf. Da ist bei uns aktuell noch absolute Skisaison am Laufen. Aktuell Schneefall und Sturm, aber du hast ja vom Laufen gesprochen. Jetzt, wo dann auch das Bike wieder rausgeholt wird bei vielen, gibt es Sportarten, wo du sagst, dass also Laufen ja, aber gibt es auch andere, wo du sagst, das ist gar nicht gut und man sollte vielleicht, wenn man Probleme mit dem Beckenboden hat, mal kurzzeitig darauf verzichten?
Alles, was Schläge auf den Beckenboden ausübt. Ja, also das heißt, Seilhüpfen. Das heißt, wie gesagt, solche Boxjumps, wo man auf eine Box drauf springt. Alle Übungen, die halt Schläge im Beckenbereich oder alle Sportarten, die Schläge im Beckenbodenbereich verursachen. Und dann ganz wichtig, akut. Ja, also wenn es akut gerade der Fall ist, dann würde ich, wäre meine Empfehlung, erstmal dahin pausieren, dass den Beckenboden wieder aufbauen und dann wieder in die Sportart zurückkehren. Das ist aber ganz ehrlich total individuell vom Fall abhängig. Also es ist immer schwierig, im Beckenbodenbereich was zu zu pauschalisieren, weil das sage ich auch immer, jemand, der beispielsweise vor der Schwangerschaft noch keinen Sport gemacht hat, dem würde ich jetzt auch nicht raten, unbedingt an irgendeinem Wettkampf in der Schwangerschaft teilzunehmen. Wenn aber eine Leistungssportlerin zu mir kommt, die in ihrem Leben, seit sie eigentlich denken kann, nur Sport macht und das auf Leistungsniveau, ist es natürlich nochmal was ganz anderes. Ja, wenn ich jetzt eine Leistungssportlerin sage, so, du hörst jetzt einfach mal ein Jahr auf mit deinem Leistungssport, dann geht es natürlich nicht. Und das ist halt immer individuell vom Fall abhängig, aber natürlich gilt, wenn Schmerzen da sind oder Einschränkungen da sind, erstmal zu schauen, was ist die Ursache beheben und dann wieder in den Sport einsteigen.
Ja, das.
Ja, also habe ich halt schon viel für meinen Beckenboden gemacht beim Yoga. Und ohne, dass
das ist Morgen-Yoga heute, genau.
Ich habe heute Yoga gehabt, ohne dass ich das jetzt, aber so die Übungen, was du dann gesagt hast, mit dem Vierfüßlerstand und so, das sind doch, wäre jetzt nicht aufgekommen, dass das gut ist für den Beckenboden, aber dann habe ich den heute schon ein bisschen gestärkt.
Ja, gut. Ja, Yoga und Pilates beispielsweise. Pilates ist ja, beim Pilates redet man ja auch häufig von einem Powerhouse. Und Powerhouse, das ist tatsächlich das, also der Beckenboden als auch das gesamte Muskelkorsett, also Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur hier zu stärken. Und muss ich ganz ehrlich sagen, also ich mache das nicht nur, ich mache ja sowohl Personal Trainings im 1-zu-1-Bereich, sowohl online als auch hier in Freiburg und auch Beckenbodenberatung oder Beckenbodentraining. Und auch in meinem Personal Training, auch wenn die Leute jetzt nicht explizit wegen dem Beckenboden da sind, integriere ich den Beckenboden auch in diese Übungen rein und achte darauf, dass das Powerhouse, also diese Körpermitte, gekräftigt wird, weil die Körpermitte ist das Wichtigste in unserem Körper, weil sobald die Körpermitte irgendwie eine Einschränkung hat, von der Funktionalität her oder eine Schwäche hat, wirkt sich das sowohl nach unten als auch nach oben aus, von der Stabilität her. Das heißt, eine kräftige Körpermitte, eine stabile Körpermitte zu haben, soll es tatsächlich das Ziel von allen sein.
Ja. Ja, absolut.
Und auch in allen Sportarten tatsächlich. Ja, also in allen Sportarten macht das Thema, ist das Thema Körpermitte eine ganz, ganz wichtige, hat eine ganz wichtige Funktion. Auch beim Skifahren oder beim Snowboarden, beim Langlaufen. Das sind alles so Thematiken. Ich habe tatsächlich jetzt auch gerade im PT eine Person, die auch Langläuferin ist, ja, also die das auch macht, kommt auch aus Österreich. Und auch Ski fährt. Und wir arbeiten hier gerade auch an ihrer Körpermitte. Und es ist halt tatsächlich einfach wichtig, dass man den Bereich generell auch unabhängig jetzt mal vom Beckenboden auch kräftigt.
Ja, es ist ein sehr interessantes Thema und ich finde, vielleicht dass wir uns, ich glaube, da tut sich noch vieles, oder? Also, für mich war es jetzt Neuland. Jetzt, natürlich wird es das schon länger geben, aber ich glaube, dass das nur ein bisschen.
Also, ich habe jetzt nie darüber nachgedacht, über meinen Beckenboden.
Ja,
jetzt schon, weil.
Ja, in der Schwangerschaft ist ja auch niemand gekommen und gesagt, du.
Na, ich war aber wahrscheinlich auch zu jung, sage ich jetzt, bei der ersten Schwangerschaft. Da denkt man nicht daran. Fertig. Ja, da ist es, okay, da ist man schwanger, passt, dann ist Kind, da ist, das ist nicht so. Ja, da schaut man, jetzt wahrscheinlich ganz anders drauf.
Ja.
Und aber es entwickelt sich, oder? Das meine ich damit.
Ja, total. Ja. Und ich muss auch wirklich sagen, generell das Gesamte, also ich bin ja mit Fokus auf natürlich Frau, ja, weil, ich einfach diese Zielgruppe habe. Nichtsdestotrotz ist es auch für Männer wichtig. Aber ich sage halt mal, die gesamten Themen, was die Frauengesundheit angeht, werden tabuisiert. Also das fängt beim Beckenboden an und hört bei irgendein Vaginismus und so weiter auf. Also ich meine, ich rede jetzt nicht auch, also wenn ich es jetzt hätte, ich habe es zum Glück nicht, aber ich habe Patienten oder Klientinnen, die das auch unter anderem haben und die gehen natürlich jetzt nicht nach draußen und sagen, ach übrigens, meine Vagina verkrampft sich, ja. Also und es ist ein ganz
schlimmes,
total, also so viel mit Scham verbunden und das schränkt einfach die Lebensqualität der Menschen ein und der Frauen. Also und deswegen bin ich ganz arg dafür, also egal, ob es auf Social Media ist oder in Workshops oder auch hier für den Podcast, ich bin ganz arg dafür, dass man offen über diese Themen redet und wenn man sich unsicher ist, dann wirklich Fachpersonen holt. Ich bin auch jemand, ich sage immer, ich bin Trainerin, ich bin Coach, aber ich bin noch Ansprechpartnerin. Also ich möchte den Menschen auch einfach nur zuhören und da sein und ihnen den Raum schaffen.
Ja,
einen Raum schaffen, wo sie offen über ihre Themen reden können und dürfen.
Das liegt uns auch wirklich sehr am Herzen und vor allem unsere Zuhörerinnen und auch Zuhörer dann dazu zu bewegen, Mut zu haben und wie du jetzt sagst, einmal wirklich sich einen seriösen Coach da zu suchen und zu sagen, okay, da passt es auch, mit dem kann ich darüber sprechen. Also ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr wichtig ist und vor allem der erste Schritt mal wichtig ist.
Ja, und auch dieses Gefühl zu geben, hey, du bist nicht alleine.
Genau.
Richtig. Wie bei so vielen Themen, du bist nicht allein. Genau. Schön. Was möchtest du in diesem Gesichtspunkt, was möchtest du da noch alles erreichen? Du hast ja schon sehr viel erreicht. Also bei unseren Recherchen sind wir schon bei auch Homepage und so weiter, haben wir gesehen, du hast schon viel geschafft. Aber gibt es noch was, was du erreichen möchtest, wo du sagst, das ist mal Anliegen, das wäre noch.
Ja, wir sind gerade, wie gesagt, am Umbauen. Also die Beckenbodenkurse, wie sie jetzt 2,5 Jahre liefen, gibt es in Zukunft nicht mehr. Ich bin tatsächlich gerade, es ist noch in Kinderschuhen, aber es wird spätestens Ende des Jahres soweit sein. Wir sind gerade dabei, ein kommendes Frauen-Online-Portal zu entwickeln, wo sowohl Thema Rückbildung, Schwangerschaft, auch aber auch das Thema generell Frauengesundheit, also körperliche und mentale Gesundheit thematisiert ist. Generell auch Themen wie Vaginismus, Endometriose und so weiter, diese Themen Beachtung finden. Und da sind wir gerade im Aufbau. Wie gesagt, es ist gerade noch in den Kinderschuhen. Ich arbeite da jetzt mit 3 weiteren Personen zusammen und die Idee ist tatsächlich in ihrem Wochenbett entstanden. Also sind gerade auch frisch gebackene Mamis geworden und das ist so ein schönes neues Projekt und ich bin ganz gespannt, was daraus wird, weil mein Ziel ist es, viel, viel mehr Frauen in dieser Hinsicht noch zu erreichen, ja, und auch Hilfestellung zu bieten. Das wird tatsächlich nur ein reines Frauenportal werden, wo man auch eine Community hat, mit der man sich austauschen kann. Aber ich biete auch, wie gesagt, im 1-zu-1-Bereich für Männer auch Beratungen an, Trainings an, sowohl hier, wie gesagt, vor Ort in Freiburg, aber ich arbeite mittlerweile auf 50% online.
Ja, ist halt die Reichweite auch größer, ne? Dann kann man mehr Menschen erreichen. Ja.
Genau. Und das ist mein Ziel. Ich möchte eigentlich so viele Menschen erreichen wie möglich und so vielen Frauen als auch Männer helfen, wie es möglich ist. Ja.
Jetzt möchte man auch noch ein bisschen was von dir erfahren. Was ist so dein Traumurlaubsland, wo du noch nicht gewesen bist oder wo du noch gerne hin möchtest?
Es ist tatsächlich sehr spannend, weil ich im Oktober für 2 Monate in Indonesien bin. Ich werde auf Indonesien, also auf Bali, werde ich eine Yoga-Ausbildung machen für 3 Wochen, so eine Intensivausbildung. Und dann werde ich mit meinem Partner und Freunden noch weitere Wochen reisen. Und da freue ich mich ganz, ganz arg drauf. Das ist das Highlight für mich dieses Jahr. Ich war schon viel unterwegs auf der Welt. Ich war in Thailand, in Asien generell, in Lateinamerika. Ein großes Ziel ist irgendwann auch noch Neuseeland und Australien. Also
Oh,
ich bin sehr
schön.
reisebegeisterter Mensch, aber genau, das nächste Ziel ist erstmal Bali.
Was ist deine Lieblingssportart?
Laufen, das steht für mich an erster Stelle. Das kommt sofort raus, weil ich auch gestern erst einen Halbmarathon in Freiburg gelaufen bin.
Oh, wow.
Laufen ist tatsächlich so meine absolute Lieblingssportart. Neben dem ist aber CrossFit seit 3,5 Jahren jetzt ein Thema. Tatsächlich in letzter Zeit weniger aufgrund der Vorbereitung, aber das wird jetzt auch wieder mehr werden. Und dann gehe ich gerne ins Fitnessstudio. Ich fahre Ski, fahre Snowboard, bin gerne wandern. Genau. Also viel gerne unterwegs. Viel, viel, viel Bewegung in meinem Leben.
Sehr schön.
Und zum Schluss noch dein Lieblingskinofilm?
Das kann ich tatsächlich gar nicht so beantworten, weil ich, wenn es hochkommt, 1 bis 2 Mal im Jahr ins Kino gehe.
Ja.
Ich lese sehr viel, gucke wenig Fernsehen, bin wenig im Kino unterwegs. Aber wenn ich was lese, dann sind es meistens Fachbücher. Also Romane langweilen mich relativ schnell, würde ich
Okay.
sagen. Genau. Und wenn ich was schaue, und das, dann wird es bestimmt geschmunzelt, aber wenn ich was im Fernsehen schaue, dann ist es Sonntagabend 20:15 Uhr Rosamunde Pilcher.
Ah. Auch schön.
Genau. Cool.
Vielen lieben Dank für deine Zeit. Also, wir haben das sehr, sehr spannend gefunden und werden auch
Ja, sehr.
dieses Thema
Ja.
weiterhin beobachten. Und vielleicht hören wir uns ja dann noch einmal in
Ja,
den
das wäre schön.
Monaten. Und wir finden das wirklich
Ja.
sehr interessant. So ganz zum Abschluss, was möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nun noch mit auf den Weg geben?
Wenn ihr nicht schon mit dem Beckenbodentraining begonnen habt, dann beginnt spätestens jetzt damit.
Das nehmen wir
Genau.
auch mit, oder
Das
ich.
nehmen wir
Ja.
mit.
Ja.
War
Ohren
super,
gespitzt.
wirklich auch, dass dieses Thema hier in eurem Podcast auch Raum gefunden hat. Das finde ich unfassbar schön und ich bin wirklich richtig, richtig froh darüber, dass jetzt dieses Thema noch mehr Reichweite durch euch bekommt. Deswegen möchte ich euch ganz, ganz dolle danken für diese Einladung und die Möglichkeit, dieses Thema wieder mehr zu mehr Menschen nochmal zu bringen.
Ja,
Vielen,
schön.
vielen
Sehr gerne.
Sehr gerne. Wir freuen uns. Danke für deine Zeit
Dank.
und
Dankeschön euch.
alles Gute für deine Vorhaben noch.
Dankeschön. Vielen Dank. Euch auch alles Gute.
Danke, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund!